Deutschlandfunk. Hintergrund. Altenpflege in Spanien. Wenig Lehren aus Corona. Von Hans-Günter Kellner.
Pedro Lázaro ist Geflügelhändler auf dem Markt im Madrider Stadtteil Vallecas. Dem sonst so gut gelaunten Spanier sind die Sorgen anzusehen. Und der Anlass ist nicht etwa sein Geschäft.
Zweimal ist meine Mutter umgefallen. Zweimal. Im Altersheim. Das ist ein klares Zeichen von Personalmangel. Sie brach sich einen Arm. Nach dem zweiten Mal haben sie sie in einen Rollstuhl gesetzt. Sie sagten, sie würde sonst zu oft umfallen.
Lázaro stammt aus La Mancha im Herzen Spaniens. Seine Mutter lebt noch heute dort. Dass er sie in ein Altersheim bringen musste, lässt den Geflügelhändler aus Madrid nicht los.
Angst. Das löst in mir regelrechte Angst, Beklemmungen aus. Wir haben versucht, sie zu Hause zu pflegen. Dann wollte sie aber lieber wieder in ihre eigene Wohnung ins Dorf zurück. Wir bezahlten eine Pflegerin, die den ganzen Tag bei ihr war. Aber mit ihrer Krankheit wurde meine Mutter auch aggressiv. Die Pflegerin wollte nicht mehr und so mussten wir sie ins Altenheim bringen.
Besser professionell versorgt als von überforderten Angehörigen, hofften die Kinder. Doch schnell merkten sie, dass die Zeitungsberichte zutreffen, die von völlig unterbesetzten Heimen für alte Menschen in Spanien handeln.
Irgendwann riefen sie uns an und sagten uns, dass sie im Sterben liege und fragten, ob sie im Altersheim bleiben oder in ein Krankenhaus gebracht werden soll. Die Hausärztin aus dem Dorf brachte meine Mutter schließlich ins Krankenhaus. Von dort rief mich eine Ärztin an und schimpfte. Sie sagte, dass meine Mutter völlig dehydriert sei, fast ausgetrocknet, dass man sich um die alten Menschen kümmern muss.
Der Vorwurf richtete sich an das private Altenheim im Heimatdorf von Pedros Mutter in der Region La Mancha. Inzwischen hat er sie in einem staatlichen Heim untergebracht. Dort ist die Versorgung besser.
Wir dachten, unsere Mutter erlebt dieses Weihnachtsfest nicht mehr. Aber im neuen Heim arbeiten mehr Pflegerinnen, Physiotherapeuten, Ärztinnen. Meine Mutter schien nicht mehr gehen zu können und jetzt kann sie es mit einer Gehhilfe. Sie sprach kein Wort mehr. Mit Hilfe einer Logopädin spricht sie jetzt wieder. Ihre Alzheimer-Erkrankung ist nicht heilbar, aber sie lebte wie ein Möbelstück. Heute bewegt sie sich wieder, sie steht auf, sie spricht.
Fast ein Viertel der Bevölkerung in Spanien ist laut Nationalem Statistikinstitut älter als 64 Jahre. 11 Millionen Menschen von insgesamt 48,5 Millionen. Und der Anteil alter Menschen wird weiter steigen. Gemessen daran sind die 390.000 Plätze in Altenheimen knapp bemessen. 60% davon sind von öffentlicher Hand finanziert. Die Pflege finanziert sich aus Steuermitteln. Für alle Pflegeeinrichtungen sind alleine die Regionen verantwortlich. Der Unterschied in der Pflegequalität, den der Geflügelhändler aus Madrid am Beispiel seiner Mutter geschildert hat, überrascht Manuel Rico nicht. Der Journalist hat nach der Corona-Pandemie ein Buch herausgebracht mit dem Titel »Schande – Der Skandal der Altenheime«. Für private Unternehmen, sagt der Journalist, seien die Heime ein Geschäft.
Man kann damit nur auf zwei Wegen Geld verdienen. Entweder man versucht, die Einnahmen zu erhöhen oder man kürzt die Ausgaben. Um die Einnahmen zu erhöhen, nimmt man mehr Bewohner auf, bringt sie in Doppelzimmern unter. Will ich die Ausgaben senken, mache ich das über die Personalkosten und das Essen. Das sind 3/4 der Kosten. So fehlt diesen Heimen Personal, werden Stellen in Urlaubszeiten oder bei Krankheit nicht besetzt und das Gehalt ist auch sehr schlecht.
Private Heime sparten also am Pflegepersonal, um profitabel zu sein, so der Vorwurf des Journalisten. Dies deckt sich mit den Vorwürfen von Angehörigeninitiativen. Die öffentliche Aufmerksamkeit für die Missstände in der Altenpflege wuchs aber erst vor ein paar Jahren, als Corona-Pandemie und Lockdown auch die spanischen Heime erfasste. Im Frühjahr 2020 ging es los und am Ende gab es 20.000 Tote in spanischen Heimen, so die offizielle Statistik. Die meisten Menschen starben in der ersten Infektionswelle im März und April 2020. Zu den Gründen für die vielen Toten in den Altersheimen sagt der Buchautor Manuel Rico:
Allein 12.000 Menschen sind gestorben, nachdem man sie nicht in ein Krankenhaus gebracht hatte. Viele bekamen auch im Heim keine ärztliche Hilfe. Das Recht auf die körperliche Unversehrtheit und auf ärztliche Hilfe wurde ihnen verweigert. Das ist vor allem in Madrid, in Katalonien und den beiden Regionen Kastiliens geschehen. Das ist nicht zu akzeptieren.
Rico spricht damit die sogenannte Triage an, die etwa von der Regionalregierung in Madrid für die öffentlichen Krankenhäuser zu Beginn der Pandemie Mitte März 2020 beschlossen worden war. Daraus ging hervor, dass Menschen aus Altenheimen mit einer starken körperlichen oder geistigen Behinderung nicht in Krankenhäuser eingeliefert werden durften. So sollte das Gesundheitssystem in der Pandemienotlage entlastet werden, zu Lasten der alten Menschen. Auch die Mutter von Angela Areba gehörte dazu. Ab dem 8. März herrschte im Altenheim ihrer Mutter im Zentrum von Madrid Besuchsverbot, um Ansteckungen zu verhindern, erzählt die pensionierte Lehrerin.
Einmal telefonierte ich mit der Leiterin des Heims und bat sie, mich mit meiner Mutter zu verbinden als Videoanruf. Sie sagte, das ginge nicht, weil sie die Leute aus Personalmangel seit einer Woche nicht mehr waschen konnten. Sie haben nur 2 Pflegerinnen für 50 Heimbewohner. Später erfuhren wir vom Hilfswerk Ärzte ohne Grenzen und vom Zivilschutz vom Horror, der in den Heimen geherrscht hat. Von Toten, die zusammen mit Lebenden in einem Zimmer lagen. Menschen, die nicht mehr gepflegt wurden.
Wenig, spät und schlecht hat Ärzte ohne Grenzen im August 2020 seinen Bericht über die Situation in den Altenheimen in der ersten Infektionswelle betitelt. Die Angehörigen seien belogen worden, sagt Areba. Während des Besuchsverbots sei ihr täglich mitgeteilt worden, dass es ihrer Mutter gut gehe, dass sie mit großem Appetit esse. Aber 2 Tage vor ihrem Tod, am 8. April 2020, stellte sich plötzlich ein völlig anderes Bild dar.
Der Arzt sagte uns, dass meine Mutter nicht mehr bei Bewusstsein ist, dass die Lungen bereits voller Flüssigkeit seien, dass das Blut kaum noch mit Sauerstoff gesättigt sei, dass sie natürlich nichts mehr esse. Noch bevor wir eine Entscheidung treffen konnten, verschlechterte sich der Zustand meiner Mutter weiter und am nächsten Morgen starb sie. Der Arzt sagte uns später, dass sich ihr Zustand bereits am 30. März, eine Woche vor ihrem Tod, verschlechtert habe und dass sie in einem Krankenhaus eine Chance auf Genesung gehabt haben könnte.
Wie es in dem Altenheim ihrer Mutter während der Pandemie tatsächlich aussah, hat sie nie erfahren. Die Madrider Stadtpolizei führte zwar Kontrollen in den Heimen durch, doch die Berichte der Beamten werden unter Verschluss gehalten. Man wolle den Angehörigen keine weiteren Schmerzen zufügen, rechtfertigen Stadt und Region diese Entscheidung. So verhindern die Behörden in Spanien vielerorts eine Aufarbeitung der Pandemie. Angela Areba hat unterdessen gegen die Regionalregierung von Madrid Strafanzeige erstattet. Die Triage-Regeln hätten ihrer Mutter das Leben gekostet, glaubt die pensionierte Lehrerin. Die Mutter hätte, wie viele andere auch, früher in ein Krankenhaus eingeliefert werden müssen.
Wir haben nichts gelernt, weil man die Wahrheit nicht wissen will,
sagt die Lehrerin und fordert mit Gleichgesinnten, dass auch jenseits der Pandemiekatastrophe die Aufmerksamkeit für die Situation in Altenheimen wachsen muss. Der 75-jährige Luis Sanz lebt seit 2 Jahren in einem Altenheim. Es ist eine Einrichtung in öffentlicher Hand, die aber von einem privaten Träger geführt wird. Nach einer misslungenen Rückenoperation ist Sanz querschnittsgelähmt. Sobald es ihm möglich ist, verlässt er mit seinem motorisierten Rollstuhl das zentral gelegene Heim. Besucht zum Beispiel eine Kneipe in der Nähe. Viel lieber, gesteht er, würde er in einer eigenen Wohnung leben.
Idealerweise würde ich gerne in einer Erdgeschosswohnung leben, um keine Probleme mit dem Rollstuhl zu haben. Es müsste natürlich jemand kommen, der mich morgens aus dem Bett holt, mich wäscht und in den Rollstuhl setzt. Zwei weitere Stunden am Mittag und noch einmal zwei am Abend. Mehr bräuchte ich nicht.
In seinem öffentlichen, aber von einem privaten Träger geführten Altersheim gab es bis vor kurzem auch noch eine Bibliothek und einen Sportraum für Gymnastik und Rehabilitation. Als er eingeliefert wurde, kam er regelmäßig zur Rehabilitation, eine Stunde am Tag. Sein Zustand habe sich damit deutlich verbessert, erzählt Louis Sumpf. Doch dann wurde im Heim eine zusätzliche Tagesklinik eingerichtet. Die Zeiten für Reha-Maßnahmen reduzierten sich damit.
Wenn wir mehr Physiotherapeuten hätten, aber wir haben nur drei. Und wir sind 200 Heimbewohner. Jetzt kommen die Patienten von der Tagesklinik noch dazu. Die Physios behandeln die Leute nicht nur unten im Gymnastikraum, sondern auch in ihren Zimmern. So haben sie letztlich nicht mehr als 5 Minuten Zeit für jeden. Das war es dann mit der Reha.
Die Betreiber der Altersheime in Spanien scheuen die Medien. Pilar Ramos hingegen erzählt gerne von ihrer Sicht auf die Pflege in Spanien, die Wünsche der Angehörigen und die Möglichkeiten der Heime. Sie ist Präsidentin von AMADE, einem Zusammenschluss mehrerer kleinerer Heime in Madrid, viele betrieben von karitativen Verbänden. Sie lädt zum Gespräch in ein katholisches Altersheim außerhalb von Madrid ein. Sie findet, die Einrichtungen und die dort Beschäftigten würden seit der Pandemie stigmatisiert.
Wir haben hier alle eine Rolle und unsere eigene Perspektive auf dieses Thema. Man sollte schon wissen, wie ein Altersheim funktioniert, bevor man sich äußert. Wir, die Menschen, die wir hier arbeiten, hören manchmal Dinge über diese Branche, die uns wehtun, weil die meisten von uns hier wirklich aus Überzeugung arbeiten.
Pilar Ramos spricht damit Schilderungen an, die während der Pandemie ganz Spanien aufgeschreckt haben. Berichte über den qualvollen Erstickungstod von Heimbewohnern oder aber die Aussage der spanischen Verteidigungsministerin, der zufolge Einheiten des Zivilschutzes Tote zusammen mit Lebenden in ihren Zimmern gefunden haben. Das alles habe zu einem verzerrten Bild auf die Heime geführt, sagt die Managerin. Sie und ihre Mitarbeiterinnen hätten sich um die alten Menschen gekümmert, während Politik und Gesellschaft sie im Stich gelassen hätten.
Wir hatten damals ein Treffen mit den Regionalbehörden. Da hörte ich diesen Satz, Kinder und Frauen zuerst. Bei keinem der Katastrophenpläne dachte jemand an die Alten. Es wurde von Krankenhäusern gesprochen. Ein alter Mensch galt nicht als wiederherzustellen gegenüber einem 40-Jährigen. Wir sind zurück in unsere Einrichtungen gegangen und haben uns wie bei einem Hausbrand verhalten, wenn man feuchte Tücher in die Türschlitze steckt, damit der Rauch nicht reinkommt. Wir schlossen die Altenheime, damit das Virus uns so spät wie möglich erreicht. Dann sagten uns die Behörden aber, dass wir die Heime nicht einfach schließen könnten. Wir müssten mit Anzeigen rechnen.
Heute ruft sie die Angehörigen zum kritischen Umgang mit den Heimen auf und notfalls auch nach Alternativen zu suchen, statt jahrelang schlechte Verhältnisse zu ertragen. In der Debatte zur Zukunft der Pflege in Spanien fordert die Verbandschefin Realismus. Unterschiede bei den Leistungen seien unvermeidlich. Außerhalb der Heime seien die Lebensbedingungen ja auch nicht für alle dieselben. Geld spiele auch hier eine Rolle, zumal die Gesellschaft die Kosten der Pflege unterschätze.
Ich denke, wir sind da alle mitverantwortlich. Niemand ist verpflichtet, in dieses oder jenes Heim zu gehen. Man kann sich auch andere aussuchen. Der Markt sortiert Heime aus, die nicht erwünscht sind. Aber Pflege hat einen Preis, weil wir alle, die in dieser Branche arbeiten, uns ernähren müssen. Doch in Spanien hören wir gerne, dass die Steuern gesenkt werden. Dass unter diesen Umständen alle sozialen Dienste vom Staat bereitgestellt werden, wird schwierig sein zu finanzieren.
Die Frage der Zukunft der Altenpflege in Spanien hat das spanische Ministerium für soziale Rechte 2 Jahre nach dem Höhepunkt der Pandemie 2022 gemeinsam mit den Regionen diskutiert. Am Ende wurde ein umfangreicher Katalog ausgearbeitet. Ambulante Pflege soll gestärkt werden. Der Personalschlüssel von Heimbewohnern pro Pflegepersonal soll auf 2,5 verbessert werden. Aber auch die Arbeitsbedingungen sollen sich verbessern, sagt die Staatssekretärin für soziale Rechte Rosa Martinez vom linken Parteienbündnis Sumar.
La OCDE para España hace una proyección de aquí a 2033 que necesitaremos un.
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit OECD rechnet damit, dass wir in Spanien in 10 Jahren 35% mehr Pflegekräfte benötigen, also 150.000 Beschäftigte mehr in der Pflege. Das ist eine große Herausforderung, der wir uns gegenübersehen. Wir müssen uns überlegen, wie wir diese Menschen ausbilden und zu welchen Bedingungen sie arbeiten sollen. Die Rechte der Menschen, die wir pflegen, dürfen nicht zu Lasten der Menschen gehen, die diese Arbeit machen.
Die Berufsausbildung in der Altenpflege dauert in Spanien 2 Jahre. Aber auch Seiteneinsteiger können den Titel bekommen, wenn sie eine entsprechend lange Berufserfahrung nachweisen können. Das Grundgehalt soll im nächsten Jahr auf 1.160 Euro ohne Zuschläge steigen. Das ist steuerfrei, da es nur knapp über dem Mindestlohn liegt. Dennoch, das sei zu wenig, sagt die Politikerin.
Wir wollen in dieser Legislaturperiode die Arbeitsbedingungen der Pflegerinnen verbessern. Das betrifft 80-90% Frauen mit niedrigem Einkommen. Viele haben nur Teilzeitstellen. Viele versorgen alte Menschen in Wohnungen, schwarz. Wir müssen diesen Frauen ermöglichen, sich fortzubilden, in geregelte Jobs zu kommen. Wir müssen einen Weg finden, diese Arbeit zu würdigen, erreichen, dass Personen zu uns kommen, die diesen Job machen wollen.
Attraer personas que quieran trabajar en este sector.
Doch das Abkommen zwischen Staat und Regionen ist kein verbindliches Dokument. Manche Regionen scheren ganz aus, so etwa Madrid, wo gerade wieder ein neues, großes Heim in einem Industriegebiet weit außerhalb mit weit mehr als 100 Plätzen geschaffen worden ist, obwohl die Einrichtungen eigentlich kleiner werden sollten. Denn die Kompetenzen für die Pflege liegen ausschließlich bei den Regionen. Staatssekretärin Martinez glaubt dennoch nicht, dass ihr die Hände gebunden sind.
Für uns ist klar, was unser Modell ist, was wir finanzieren und was nicht. Wir unterzeichnen mit den Regionen Abkommen zur Finanzierung der Pflege. Mit dem Geld der Regierung von Spanien werden keine Riesenheime mehr gebaut, ganz unabhängig davon, dass wir die Kompetenzen der Regionen respektieren.
Die Madrider Regionalregierung ließ eine Interviewanfrage zur Zukunft der Altenpflege unbeantwortet. Auch im Parlament will sie darüber nicht mit der Opposition beraten. So drohen die Fragen um Pflege und ihre Finanzierung im Streit der großen politischen Blöcke unterzugehen. Denn während Spanien von einer linken Koalition aus Sozialisten und Podemos regiert wird, stellen die Konservativen die Regierungen in den meisten Regionen. Geflügelhändler Pedro Lázaro in Madrid hofft unterdessen einfach, dass seine Mutter nun im öffentlichen Heim in der Region La Mancha würdig untergebracht ist. Seine Bilanz 4 Jahre nach dem Höhepunkt der Pandemie klingt dennoch bitter.
Wir haben nichts gelernt. Hätten wir etwas aus der Pandemie gelernt, hätten sich die Verhältnisse längst geändert. Die Leute, die in den Heimen arbeiten, suchen sich alle irgendwann etwas Besseres. Verwandte von mir, die als Pflegerinnen gearbeitet haben, haben mir berichtet, dass sie jeden Morgen 20, 30 oder 40 alte Menschen aus den Betten helfen mussten. Das ist unmöglich. Das ist völlig unmöglich.
Das war der Hintergrund. Altenpflege in Spanien. Wenig Lehren aus Corona. Von Hans-Günter Kellner. Redaktion Ursula Welter.